Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börseninvestment, Unternehmertum. Und heute habe ich einen Gast, der diese drei Punkte nämlich perfekt erfüllt. Sven Lorenz ist heute bei mir. Hallo Sven.
Hallo Jens.
Schön, dass du da bist. Und heute wird es richtig spannend, denn wir unterhalten uns heute über eine britische Kanalinsel. Wir unterhalten uns heute über die Galapagos-Inseln.
Über Aktien, ganz wichtig.
Über Aktien
wichtig.
Natürlich.
Primär.
Buch, was sehr, sehr alt ist, aber noch gar nicht so alt ist und viele andere spannende Dinge. Also, spannendes Interview heute, jetzt geht's los. Lieber Sven, schön, dass du da bist.
Freut
wir
mich.
Kennen uns, wir haben gerade im Vorgespräch festgestellt, wir kennen uns jetzt 12 Jahre, aber wir haben uns noch nie persönlich getroffen. Wir haben immer mal Mails ausgetauscht, mal telefoniert, hätten uns beinahe mal in London getroffen, aber irgendwie hat es nie geklappt.
Kannten also, uns über Facebook.
Über Facebook,
ja.
Und ich freue mich sehr, sehr, dass du hier bist. Du warst auf meiner Wunschliste von Interviewpartnern, standest du ganz oben mit drauf. Also große Ehre für mich heute und auch große Freude. Und für alle, die dich jetzt noch gar nicht kennen, machen wir erstmal eins. Wir stellen dich erstmal ein bisschen vor. Du bist Deutscher, lebst aber nicht in Deutschland. Und lass uns mal ein bisschen zurückgehen. Erzähl einfach mal ein bisschen was von dir.
Ja, also die Freude ist ganz meinerseits. Super, dass wir uns jetzt hier mal sehen und mit deiner Community in Austausch treten können. Ich denke mal, du hast ja sehr viele Community-Members und Kunden und Leute, die dir in irgendeiner Art und Weise deine Inhalte verfolgen, die sich selber was über Börse beibringen, die Mentoren haben, die Bücher lesen. Und so habe ich ja auch angefangen. Ich bin sehr früh zur Börse gekommen. Mit ungefähr 13 oder 14 Jahren habe ich meine ersten Aktien gekauft, damals von Fiat, weil ich einen Anteil an Ferrari mitbesitzen wollte. Fing dann mit 15 Jahren an, auch zu schreiben. Und ich denke mal, meine beiden großen Leidenschaften seither sind Börse, Aktien und darüber zu schreiben. Und ich war eben schon sehr früh freiberuflicher Mitarbeiter bei damals als erstes den Frankfurter Börsenbriefen, dann später beim Hanseatischen Börsenbrief aus Hamburg. Dann schrieb ich beim Turnaround-Brief mit, den gibt's glaube ich heute nicht mehr. Dann 1994 legte ich den Emerging Market Letter auf. Das war damals was ganz Neues, Schwellenländer. Das war noch alles sehr exotisch, da war man Pionier. Und im Rahmen der Arbeit für den Emerging Market Letter bin ich dann auch zum ersten Mal ins Ausland auf Feldrecherche gefahren. Da bin ich damals nach Prag gefahren, in die Tschechische Republik. Das war 1994 noch relativ, also frisch nach der Maueröffnung. Und ich traf mich dort mit dem CEO eines Softwareunternehmens. Das war im Freiverkehr in München notiert. Das konnte man als deutscher Anleger ganz leicht handeln, aber das hatte noch keiner auf dem Radarschirm. Und wie ich dann eben herausfand aus dem Geschäftsbericht, das Unternehmen war schuldenfrei, es hatte viel Cash, aber die Aktie notierte sogar unter dem Cash-Wert. Das operative Geschäft gab es umsonst und das operative Geschäft war hochprofitabel. Die Aktie hatte ein KGV von 2,5 oder 3. Und der CEO hatte noch nie vorher einen ausländischen Aktionär gesehen oder Journalisten. Es gab keine Insider-Gesetzgebung in dem Sinne und der sprach dann da ganz frei über seine Ziele und was im Unternehmen so alles passierte. Darüber schrieb ich, die Aktie stieg sehr stark in der nächsten Zeit. Das hat für die Leser sich alles sehr stark rentiert. Und ich sag mal, seither, den Schwenk zur heutigen Zeit zu bekommen, seither bin ich immer relativ bekannt dafür gewesen, der Sven Lorenz reist um die Welt und findet irgendwo exotische Investments. Und das ist auch nach wie vor der Fall. Wobei man das ein bisschen relativieren muss, es ist nicht so, als würde ich irgendwo aus dem Flieger aussteigen und dann findet man da irgendwo so eine interessante Aktie. Heute im Internetzeitalter kann man ja alles übers Netz recherchieren, aber ich fahre immer noch relativ viel durch die Weltgeschichte in Anführungszeichen. Zum einen inspiriert es, neue Werte sich anzuschauen. Man kennt ja dann auch irgendwie mal überall Leute, die erzählen einem dann mal, was sie sich denn so vor Ort an der eigenen Heimatbörse anschauen. Und es ist auch sehr hilfreich, sich die Welt immer mal so ein bisschen selber anzuschauen, weil man einfach dann lernt, bestimmte Entwicklungen in einem Kontext zu sehen. Man kann vielleicht größere Trends auch mal schon ein bisschen früher antizipieren als andere. Und das ist so meine Werdegeschichte, mein Werdegang im Kurzüberflug. Ich bin auf den britischen Kanalinseln ansässig. Ich habe lange Zeit in London verbracht. Ich bin seit 1998 aus Deutschland weg und analysiere Aktien, bin großer Freund von Value-Aktien, was ja heute auch mittlerweile sehr breit definiert werden kann. Und versuche eben neue Ideen zu generieren für Anleger. Ideen, die andere vielleicht auch noch nicht so auf dem Radarschirm haben.
Mhm. Lass uns vielleicht ganz kurz erzählen, wie wir uns, oder besser gesagt, wie ich dich kennengelernt habe. Und zwar, du hast schon vor langer, langer Zeit mal zwei Bücher geschrieben. Da ging es auch um deine Reisen. Du bist durch die Welt gefahren, hast Dinge kennengelernt, hast darüber zwei tolle Bücher geschrieben. Mhm. Gibt es die überhaupt noch?
Die gibt es. Es gibt, ich sprach gerade neulich mit dem Verlag und es gibt da noch einige Exemplare, aber nicht mehr sehr viele. Okay. Es war schon 2006 und 2007.
Genau, also das ist jetzt 12 Jahre her, wo das letzte erschien. Und wir machen euch auch mal die Links noch rein, also wenn ihr die noch kaufen wollt, das lohnt sich immer noch, obwohl es da auch spezielle Unternehmen gibt, die sich mittlerweile auch ganz anders entwickelt haben und so weiter. Und ich habe mir damals, du hattest damals eine Webseite und da, ich habe ja auch so eine Vorliebe für Bücher, genau wie du, und hast damals ein Projekt vorgestellt und hast gesagt, okay, wir machen so eine limitierte Auflage meines Buches quasi in einem alten Gewand.
Ja.
Erzähl mal bitte ganz kurz was darüber.
Korrekt, also wie du selber sagtest, ich bin auch Liebhaber von guten Büchern. Ich schrieb damals diese beiden Bücher, die hießen Reisenotizen eines Börsenprofis. Ich denke, das erste Buch war besser als das zweite. Für das erste Buch hatte ich 10 Jahre Zeit, um das zu recherchieren. Das zweite schrieb ich dann so etwas in Eile, weil die Nachfrage vom Verlag da war. Das erste ist auf jeden Fall weiterhin lesenswert, auch wenn vielleicht die ein oder andere Aktie da mittlerweile durch Fusionen und andere Vorgänge nicht mehr aktuell ist. Und ich bin immer auch großer Freund davon gewesen, sich eine Community aufzubauen, mit Gleichgesinnten sich auszutauschen. Über meine damalige Blog-Webseite und Investment-Research-Webseite organisierte ich auch immer schon wieder verschiedene Leser-Events, brachte einfach Leute zusammen, man tauscht Ideen aus, man ist irgendwie in einem freundlichen Rahmen, der Spaß macht. Und unter anderem kannte ich damals einen, den ich heute noch kenne, einen Buchbinder aus England, der einer der in Anführungszeichen exklusivsten Buchbinder-Künstler ist in England, der ein guter Freund von mir ist. Und wir entschieden uns damals zusammen, so als gemeinsames Projekt unter Freunden, eben beide Bücher als Spezialedition, als Sonderauflage herauszugeben. Das erste Buch banden wir in ein Leder, das aus St. Petersburg stammte und im Jahr 1786 an Bord eines Schiffs unterging, dann über 200 Jahre auf dem Meeresboden lag und dann von Tauchern gefunden wurde. Und das Leder war tatsächlich noch in der Verfassung, dass man es nehmen konnte. Darin wurde das erste Buch gebunden. Das war also wirklich super exklusiv und war auch eine tolle Geschichte, einfach mit dem Schatz, der da gefunden wurde am Meeresboden. Und das zweite Buch, von dem du ein Exemplar hast, das haben wir in alte Stoffe aus Zentralasien gebunden. Da gibt es bestimmte Herstellungsmechanismen oder Herstellungsmethoden für sehr wertvolle Stoffe, die als Wandverzierung oder auch für Brautgewände und so weiter verwandt wurden. Und da beschafften wir über jemanden einige alte Exemplare und banden dann da Bücher drin. Die gibt es also wirklich pro Exemplar dann auch nur einmal. Wir machten jeweils 100 Kopien davon. Und der Verkaufserlös damals aus all diesen Büchern, die haben wir für 300 Euro verkauft, der ging komplett an gemeinnützige Zwecke. Mhm. Und was allen einfach viel Spaß machte, du hast das Buch, das dir offenbar bis heute nach wie vor Freude macht.
Ich kann es ja auch mal zeigen, das war hier in so einem schönen, in einem schönen kleinen Säckchen drin. Und so schaut es aus. Das ist also hier das zweite Buch. Mhm. Und gestern Abend, ich habe extra in Vorbereitung auf unser Gespräch geschaut, du hast mir das unterschrieben am 12.12.2007.
Ja.
Also tatsächlich jetzt 12 Jahre her, Reisenotizen eines Börsenprofis 2007. Svenjo Lorenz jagt nach unterbewerteten Investments.
Mhm. Ja, tolles also Buch. Freut mich sehr.
Schick gemacht. Ne? Und hier, das ist dieser Stoff, den du besprochen hast. Und ich wusste gar nicht mehr, 300 Euro hat das damals gekostet.
Ja.
Mhm. Ich wusste bloß, es war sehr teuer, aber es war auch sehr, sehr schön. Ich habe also das Originalbuch gehabt, also das ganz normale. Und das ist natürlich dann was man sich mal in die Schrankwand stellt, weil es wirklich toll ausschaut und super.
Freut mich sehr, das zu sehen.
Ja. Wir kommen später nochmal auf das Buch zurück, weil da ein paar tolle Sachen drin sind. Und also hast immer schon so ein bisschen diese exotischen Sachen
auch. Übrigens muss ich auch mal wieder neu machen. Also es kommt auch mal wieder ein Buch und dann lasse ich mir wieder was einfallen.
Okay, also ich bin schon wieder eins. Ich kaufe auf jeden Fall wieder eins.
Okay.
Ich würde gerne wieder eins nehmen. Und was du immer schon gemacht hast, du hast dich nie so ganz mit dem, was jetzt die Aktienseite anbelangt, nie so mit dem Mainstream beschäftigt. Also klar, du weißt auch, was eine McDonald's und eine Coca-Cola und so weiter ist, aber du hast immer schon so ein bisschen gesucht, du hast schon gesagt, nach Value-Aktien, aber jetzt nicht so klassisch Value, ja, das ist jetzt einfach halt mal billig, sondern immer, du hast auch im Vorgespräch gesagt, du hast immer gesagt, gibt es da auch Chancen, dass aus diesen billigen Investment mal was Großes wird. Wie gehst du an sowas heran?
Absolut, das ist der entscheidende Punkt. Billige Aktien können ewig billig bleiben und das bringt einem dann gar nichts, dass die billig sind. Ich suche immer nach einem Katalysator, wie ja der Ausdruck in der, ja, der Fachausdruck ist. Es muss irgendwo einen Grund geben, irgendwo muss mal jemand einen Knopf drücken, dass die Unterbewertung erledigt wird oder beseitigt wird vielmehr. Und ich habe die Erfahrung gemacht in meinen mittlerweile über 25 Jahren Börse, die Chancen oder die Ausgangssituationen, die ich suche, basieren eigentlich immer auf einer asymmetrischen Verteilung zwischen Chance und Risiko. Ich möchte möglichst wenig oder gar kein Risiko haben, aber nach oben eine schöne Chance. Das ist ja die Traumkonstellation, nach der wir alle suchen. Und meine Erfahrung ist, und natürlich ist die Welt groß und man kann sowas immer schwer verallgemeinern, aber man findet sowas leichter, wenn man sich etwas außerhalb der eingetretenen Pfade bewegt. Und das heißt jetzt gar nicht mal unbedingt, dass das Exotenaktien sein müssen. Das kann auch was relativ Zugängliches oder Offensichtliches sein, vorausgesetzt man findet einen Ansatz für die eigene Analyse, der vielleicht mal etwas außerhalb der vorhandenen Denkmodelle oder des Mainstream-Konsens einfach ist. Und das bekannteste Beispiel, das ist jetzt mittlerweile 15 Jahre alt, aber das verfolgt mich sozusagen bis heute, weil mich immer wieder Leute danach fragen. Ich hatte mal 2004 die Aktie ausgegraben, die in Paris notierte und die mehrheitlich im Besitz der Herrscherfamilie von Monaco war oder nach wie vor ist.
Die wollte ich jetzt gerade erwähnen, weil ich habe selbst nämlich bei definitiv zwei Sachen, die du mal ausgegraben hast, mitgemacht und habe auch sehr gutes Geld damit verdient. Gut. Das ist eine davon. Auf die andere kommen wir gleich noch zu sprechen. Okay. Das ist ein tolles Beispiel. Da geht es um eine Aktie, wo man wirklich, glaube ich, nicht so darauf kommt. Und das war eine extrem spannende Story. Und da kann man heute sogar immer noch was beobachten. Wir treffen uns demnächst ja auch in Monaco. Ja. Und erzähl mal was darüber.
Ja, die Ausgangslage war die, das war eine uralte Gesellschaft, die schon seit über 100 Jahren an der Pariser Börse notierte. Und kein Bankanalyst schaute die sich damals an, weil eben jeder sagte, das gehört der Herrscherfamilie von Monaco, das ist eine Familiengesellschaft, da wird nichts passieren.
Den Grimaldis halt.
Den Grimaldis,
genau. Die man halt so eher aus der Yellow Press kennt.
Genau. Und auch der Free Float war relativ gering, es gab da nicht so wahnsinnig viele Aktien, insofern war das schwebte da irgendwo so unter dem Radarschirm. Und ich holte da halt mal die Bilanz raus und habe mich dann sehr eingehend mit dem Thema beschäftigt. Und es stellte sich halt eben raus, es war wieder mal ein fast unglaublicher Fall, eine Unterbewertung. Die Gesellschaft notierte unter dem Wert ihrer Cash-Reserven, was ja immer schon, also bei einem Unternehmen, das keine Verluste schreibt, ist ja schon aberwitzig. Und dann gehörten der Gesellschaft halt eben die besten Immobilien in Monte Carlo. Das Hotel de Paris, das Casino, die Oper, Wohnimmobilien, also so ziemlich das Beste, was man da vor Ort besitzen kann. Und die Immobilien, die man schon abzeichnete, war eine Modernisierung der Gesellschaft, die wurde langsam zu einem echten Börsenwert ausgebaut. Also es wurden Dividenden erhöht, es gab Wachstumsinitiativen, man stellte sich dann auch so nach und nach ein bisschen besser dar gegenüber dem Anlegerpublikum. Und da war eigentlich relativ klar, dass diese Aktie irgendwann mal wachgeküsst wird. Und ich war da der erste Analyst, der darüber berichtete. Und ich habe so ein bisschen Faible dafür, mitunter sehr lange Studien zu schreiben. Wenn ein Thema sehr interessant ist, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dann möchten die Leute auch ausführlich drüber lesen oder anders ausgedrückt, wenn man ihnen was sehr Ausführliches gibt. Sie lesen es, wenn sie viel daraus lernen können, ein bisschen unterhalten werden und dann ist da noch dieser Investment-Aspekt. Und das habe ich eben damals in dieser Studie bei der Société de Bains des Mers umgesetzt und die entwickelte sich dann auch in den kommenden Jahren relativ gut. Die stieg von 180 Euro, ich denke mal auf, das waren so ungefähr 700 Euro. Und mittlerweile ist sie wieder zurückgekommen. Es gibt ja jetzt auch mal bald wieder ein Update von mir. Ich schaue mir das gerade mal wieder neu an. Aber das war ein klassischer Fall, extrem unterbewertet. Ein sehr leicht verständliches Thema. Hotels in Monaco, das versteht jeder. Das ist einfach, das hat einen bestimmten Wert und da kann man auch Ertragswerte sehen. Und leicht zu handeln. An der Börse Paris konnte jeder handeln. Es war jetzt nicht so, als musste man da in irgendeinem Exotenland am Ende der Welt einen Aktienorder aufgeben. Und auf die Art und Weise versuche ich halt immer wieder dem Markt eine gewisse Nasenlänge voraus zu sein und meine Anleger auf Dinge hinzuweisen, die, selbst wenn sie vielleicht nicht investieren, es trotzdem interessant finden, beobachten, vielleicht später investieren. Da ist, also ich bin da immer dafür, dass ich meinen Lesern umfangreiches Recherchematerial zur Verfügung stelle und sie müssen dann selber entscheiden, was sie damit machen.
Was ich bei der Aktie jetzt auch so spannend fand, also Disclaimer, ich bin auch investiert, du bist wahrscheinlich genauso investiert, also ihr rennt jetzt bitte nicht los, kauft diese Aktie, sondern wenn, dann erkundigt euch vor, aber das ist lange schon her, als du über diese Aktie geschrieben hast und du hast damals geschrieben, das weiß ich noch, dass man in Monaco ja auch das Problem hat, Monaco relativ eng alles, man hat keinen Platz. Und damals war ja so ganz groß in Dubai, man schüttet diese Palme auf und so weiter und so fort. Und dass man ja damals auch in Monaco diese Überlegungen hatte, quasi so Landbesitznahme zu machen, Inseln aufzuschütten. Und das fängt ja jetzt auch tatsächlich in Monaco auch an. Also das wird ja jetzt auch gemacht.
Korrekt, ja. Und da hatte die Studie damals auch sehr ausführlich und auch mit einigen exklusiven Informationen darüber berichtet. Hatten wir auch vor Ort recherchiert. Man muss sagen, zum einen lag ich da gewissermaßen aber auch falsch, denn es war dann am Ende nicht so, dass die Société de Bain de Mer diese Landerweiterung vornimmt. Das war eigentlich das, worauf ich gesetzt und gehofft hatte. Das machen jetzt andere Spieler in dem Markt. Gleichzeitig ist es so, dass letztlich die Société de Bain de Mer trotzdem und die Aktionäre davon trotzdem profitieren, denn Monaco geht sozusagen von einem Rekordstand zum nächsten, was Immobilienpreise anbelangt. Das Geschäftsmodell von Monaco ist ja nach wie vor sehr erfolgreich. Und die Immobilienpreise haben sich da seither auch gigantisch gut entwickelt und die vorhandenen Immobilien steigen natürlich auch im Wert. Wie es immer so ist bei sehr langfristigen Prognosen, das ist jetzt, wie wir gesagt haben, ist jetzt fast 15 Jahre her, bestimmte Dinge sind aufgegangen, andere sind nicht aufgegangen. Gleichzeitig ist es so, ich bin grundsätzlich Optimist, die Welt entwickelt sich eigentlich so langfristig in die richtige Richtung und es geht aufwärts und die Welt wird reicher und die Weltwirtschaft wächst und das hat man auch in Monaco wieder gesehen, dass eigentlich der langfristige Trend dem kleinen Staat da entgegenläuft und die Aktionäre profitieren dann damit.
Mhm. Vielleicht noch mal einen Blick in die Vergangenheit, nämlich eine andere schöne Geschichte, die jetzt tatsächlich zu Ende ist, und zwar die Rothschild Bank.
Ja.
Wenn wir jetzt sagen Rothschild, da kann jeder was damit anfangen, aber dass man darin auch mal investieren konnte und sogar ganz gutes Geld verdienen konnte, das wussten die wenigen. Auch das war eine Geschichte, die du damals ausgegraben hattest. Vielleicht kannst du da auch ganz kurz ein paar Eckpunkte mit sagen.
Ja, ganz kurz. Das war eine Bank, die primär Vermögensverwaltung machte. Also relativ risikoarm eigentlich. In der Schweiz börsennotiert und damals so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Auch wieder so einer dieser Fälle. Weil die Aktie optisch sehr teuer war. Sie kostete damals schon irgendwie 7.000 oder 8.000 Franken, was natürlich auf den ersten Blick gigantisch teuer aussieht. Und es gab einen relativ geringen Streubesitz, da gingen dann nur ein paar Aktien am Tag um. Und ich schaute mir das näher an und fand eben in Anführungszeichen im Anhang des Geschäftsberichts, so auf den hinteren Seiten, fand ich dann in den langweiligen Ausführungen zu Corporate Governance die Hinweise, dass die Familie Rothschild, beziehungsweise der Zweig der Familie, es sind ja mehrere Familienzweige, dass die nach und nach die Aktien zurückkauften, die noch an der Börse überhaupt notiert waren. Und es waren nicht viele, da gab es glaube ich noch 8.000 oder 10.000 Aktien überhaupt im Streubesitz. Und man konnte sehen, dass über die vorangegangenen 3 Jahre, ich glaube 40% aller Aktien, die überhaupt an der Börse gehandelt wurden, wurden von der Familie zurückgekauft. Also die wollten wirklich die Aktien zurückhaben. Die Aktie war damals mit einem KGV bewertet von irgendwie 6. Es gab super Wachstumsraten, wurde auch eine Dividende bezahlt. Also klassisch unterbewertet und es war eigentlich absehbar, dass die Familie irgendwann mal ein Abfindungsangebot machen wird. Und der Kurs stieg dann, das möchte ich jetzt nicht völlig auf mein Gedächtnis vertrauen, aber also
ich glaube bis knapp 45, 49.
Ja, also bei 8.000 schrieb ich zum ersten Mal drüber und dann 45.000 oder so stieg sie. Dann kam die Bankenkrise, dann hat sich natürlich die Welt für die europäische Bankenszene komplett verändert und dann ging der Kurs auch wieder runter. Das war dann 4 Jahre später, aber das war ja für alle Banken der Fall insofern. Mhm. Jetzt gab es neulich ein Abfindungsangebot, was zu niedrig war, aber ich sag mal, die ursprüngliche Idee ging jetzt mittlerweile auf, was ja dann auch immer mal schön zu sehen ist.
Mhm. Das waren jetzt alles Blicke in die Vergangenheit. Kommen wir mal ein bisschen in die neuere Zeit. Du hast schon erzählt, und das will ich auch das, mal kurz, dass wir mit drüber sprechen. Du hast lange Zeit in London gelebt. Mhm. Und du hast dann mal, das, ich weiß noch, irgendwo mal auch geschrieben, ja, jetzt wird es Zeit langsam aus London wegzugehen, weil es wird zu teuer. Das war dann auch so diese Boomphase, wo dann jeder nach London wollte. Mhm. Und dann die ganzen Oligarchen aus der ganzen Welt, alle sind gekommen, haben die Immobilienpreise hochgetrieben. Und du bist dann... du hast dann was gemacht, was, glaube ich, nie jemand auf dem Schirm so hat. Du bist auf eine Kanalinsel gezogen. Mhm,
korrekt, ja.
Auch wieder mega spannend. Mhm. Erzähl da mal was drüber, bitte.
Ja, also ich bin ja zum einen Investor und Autor, aber auch Unternehmer. Und ich bin immer schon dem angelsächsischen Sprachraum sehr zugewandt gewesen. Das ist für mich Amerika und Großbritannien mal primär, wobei es dann natürlich auch noch andere Länder gibt. Ich bin in Amerika auch mal auf die Highschool gegangen. Und habe mich eigentlich immer, was Unternehmertum anbelangt, mehr dem angelsächsischen Raum zugezogen gesehen. Man ist da sehr freundlich gegenüber von Gründern, es gibt weniger Bürokratie, die Leute sehen es einem nicht nach, wenn mal was nicht funktioniert. Man probiert da halt auch mehr aus, man weiß das ja aus, insbesondere aus Amerika, und Großbritannien ist da ja ähnlich gelagert. Und es wurde einem eigentlich als Unternehmer und Investor immer einfach gemacht. Deswegen bin ich 98 nach London, und dann hat sich aber irgendwann auch mal in Großbritannien das Umfeld nicht unbedingt verbessert, um es mal so auszudrücken. Also das, was Maggie Thatcher mal in den 80er Jahren angetreten hat, was dann große Erfolge brachte und sich dann auch eigentlich so gut weiterentwickelte, wurde dann von diversen Politikern eben nach und nach, sagen wir mal, teilweise zurückgerollt. Und ich überlegte mir dann halt eben, wo gehe ich denn jetzt als nächstes hin, oder also soll ich denn überhaupt bleiben? Und ich bin großer Fan von Inseln, immer schon gewesen. Und es gibt da ja vor der Küste von Frankreich die britischen Kanalinseln. Den wenigsten Briten sagt das eigentlich was. Und auf Kontinentaleuropa wissen noch weniger Leute, was mit anzufangen. Das sind vier Inseln, die sind von Großbritannien unabhängig. Die unterstehen der britischen Krone, sind seit 400 Jahren unabhängig, verwalten sich selber, gehören nicht zu Großbritannien juristisch, gehören auch nicht zur EU und sind, wenn überhaupt, dann als Bankenstandort bekannt, aber sind eigentlich viel mehr als das. Sind ein unternehmerfreundlicher Standort mit geringen Steuern, wenigen Regulierungen, kurzen Wegen zu allen Ämtern, die man da irgendwie abklappern muss. Man kann problemlos eine Gesellschaft am gleichen Tag eingetragen bekommen. Und es ist einfach ein unternehmerfreundlicher Standort, der sehr erfolgreich ist. Also die größte Insel dort hat weniger als 2% Arbeitslosenquote. Es ist eigentlich eher ein Problem dort, dass zu wenig Leute im Moment verfügbar sind auf dem Arbeitsmarkt. Ganz geringe Staatsverschuldung, 15% vom Bruttosozialprodukt, was ja international gesehen, also wirklich fast was verschwindend gering ist. Und man kann dort sehr gut leben. Und wir sind gut angebunden, verkehrstechnisch. Man muss es natürlich ein bisschen mögen, auf einer Insel zu sein. Mir gefällt es dort sehr gut. Also aber da bin ich mittlerweile...
Du lebst jetzt auf Sark.
Genau, ich lebe auf einer der vier Kanalinseln, auf der kleinsten. Wir haben nur 500 Einwohner, aber wir sind voll verdrahtet mit schnellem Internet. Mhm. Also wir leben da nicht in der Mond.
Wer eigentlich, das heißt, die ganze Brexit-Geschichte, die ja jetzt sehr, sehr... verrückt wird in den letzten Tagen, die betrifft auch diese Inseln gar nicht, weil sie ohnehin weder zum einen noch zum anderen gehören, oder?
Sie werden am Rande davon berührt. Mhm. Die britischen Kanalinseln sind natürlich wirtschaftlich sehr stark an England angebunden, sodass alles, was quasi auf dem großen Mutterschiff passiert, hat natürlich auch Auswirkungen dann auf den Kanalinseln. Im Grunde genommen ist das aber in Anführungszeichen eine Randveranstaltung. Und die Kanalinseln hatten 1973 schon die aktive Entscheidung gefällt. Die wurden damals gefragt, wollt ihr in die EU oder nicht? Und die haben damals gesagt, nö, wollen wir nicht. Und das hat sich keinesfalls als Nachteil erwiesen. Bruttosozialprodukt auf den Kanalinseln pro Kopf ist gigantisch hoch. Also es ist nicht so, als könnte man außerhalb der EU nicht gut im Wirtschaftsleben sich behaupten.
Trotz, dass welche immer sagen, die EU wäre alternativlos. Ich weiß, dass du auch tendenziell eher pro Brexit
bist. Massenwahn, würde ich da sagen.
was glaubst du, gut, Glaskugel, aber was glaubst du, wie geht es am Ende jetzt aus? Tritt Großbritannien aus? Also machen die einen Hard Brexit? Gibt es gar keinen Austritt? Was glaubst du?
Also ich muss da vorausschauen, denke ich mal, ein oder zwei Sätze dazu sagen, was das eigentliche Problem ist. Denn ich denke, in den deutschen Leitmedien, in den großen Publikationen wird da auch nur... auch mit bestimmten Interessen darüber berichtet. Es ist ja so, dass die Theresa May ein Brexit-Gegner war. Die hat ja in der Kampagne damals gegen den Brexit Kampagne gemacht. Und die wurde dann Premierminister durch Zufälle und dumme Parteipolitik, wie das in der Politik dann eben so oft ist. Und es ist auch so, und auch das ist wenig bekannt außerhalb Großbritanniens, dass 75% der Parlamentarier auch gegen den Brexit waren. Nun hat man also eine Situation, man hat die Bevölkerung in einer der ältesten Demokratien, 700 Jahre Demokratie, die den Politikern klar sagt, hier, unsere Ansage ist, wir gehen aus der EU raus. Aber die Premierministerin war auf der anderen Seite der Kampagne und 75% der Parlamentsmitglieder waren auf der anderen Seite der Kampagne. Und deren eigenen Interessen sind viel stärker darauf ausgerichtet, die EU zu erhalten. Ganz einfaches Beispiel, etwas, sagen wir mal in Anführungszeichen, populistisch dargestellt. Wer aus dem Parlament rausfliegt, weil er nicht wiedergewählt wird, der findet oft eine Stelle in Brüssel bei der EU und lebt da seinen Lebensabend, also seinen Ruhestand als Politiker aus, hochbezahlt. Und da ist im Moment ein Konflikt. Wie das ausgeht, ist schwer vorherzusagen. Ich war damals fest davon überzeugt, dass die Ausstimmung für Brexit ausgeht. Mein Bauchgefühl sagt mir im Moment, dass Großbritannien austreten wird, aber es wird ein langer, zäher Kampf und natürlich ist die Opportunitätskosten in der Zwischenzeit, man hätte jetzt 3 Jahre lang nutzen können, sich da aktiv auf das Thema drauf vorzubereiten. Die Politiker haben nichts vorbereitet und die Politikverdrossenheit steigt, auch das ist nicht gut. Mhm. Die Zeit verstreicht, es ist natürlich auch ein interner Konflikt im Land, also es ist alles nicht gut, aber am Ende werden sie meines Erachtens rausgehen. Okay. Und es wird dem wirtschaftlichen Erfolg von England, von Großbritannien keinen Abbruch leisten. Sieht man ja schon. Also seit die Abstimmung war, ist die englische Wirtschaft ungebrochen, geht es da voran. Und das wird sich auch nicht ändern.
Man sieht es ja auch sehr schön am britischen Aktienindex. Also der FTSE 100, der, man hat ja so, ja, England geht jetzt oder Großbritannien geht jetzt unter. Der Index sagt was ganz anderes. Also der ist tendenziell stabil geblieben, sogar ein bisschen gestiegen.
Er ist aktuell, ich habe es nachgeschaut, bevor ich hierher kam, 25% gestiegen gegenüber dem Tag der Brexit-Abstimmung. Ja. Und das Pfund, das heißt ja immer, das Pfund hat so gelitten. Ich habe es mal nachgeschaut, gegenüber dem Tag vor der Brexit-Abstimmung ist das Pfund heute 8% niedriger. Also da kann man jetzt auch nicht sagen, dass da die Welt untergegangen wäre. Währungsschwankungen gibt es immer und dafür gibt es vielfältige Auslöser.
Das hat der Euro gegen den US-Dollar in wesentlich kürzerer Zeit verloren.
Eben, ja. Und man kann da hin und her argumentieren. Ich sage mal, ein ganz entscheidendes Kriterium oder Beurteilungsmerkmal für die wirtschaftliche Entwicklung von Großbritannien nach Brexit, wenn er denn mal kommt, ist die Tatsache, dass die echten Investitionen aus dem Ausland in Großbritannien seit der Abstimmung nicht zurückgegangen sind. Mhm. Und auch dieser immer wieder herbeizitierte oder herbeigerufene Exodus aus der City, aus dem Bankenviertel, ist ja völlig ausgeblieben und ist ja auch logisch. Wo sollen die denn hingehen in Europa? Gibt es ja überhaupt keine Alternativen dazu. Und also das wird auch aus politischen Interessen heißer gekocht als gegessen.
Okay, wir machen mal einen kleinen Sprung von Großbritannien. Du hast, ich glaube, also 2017 oder 18 war das, hast du ein ganz spannendes Projekt gemacht, und zwar 12 Monate, 12 Länder.
Ja.
Und ich habe am Anfang diese Länder, du hast ja immer gesagt, okay, wo geht's jetzt immer hin? Und dann habe ich manchmal gesagt, ach Gott, warum fährt man in so ein Land? Und ich habe dir bei einem dann hinterher geschrieben, also das war die beste Werbung, die man für dieses Land machen
Welches
konnte.
Welches war das?
Saudi-Arabien.
Saudi-Arabien, ja.
Du warst unter anderem in Saudi-Arabien. Mhm. Und ich will aber mal auf ein ganz anderes Land kommen, nämlich du warst zu einer spannenden Zeit in Südkorea. Mhm. Und zwar, das war gerade die Zeit, als Trump und der nordkoreanische Diktator sich getroffen haben. Mhm. Und du hast jetzt gerade in dem Thema Brexit gesagt, hier, dass unsere Zeitschriften, sage ich mal, nennen wir es mal so, nicht ganz objektiv immer berichten.
Ja.
Und es war total spannend. Du hast damals immer ganz viel berichtet, wie es gerade in Südkorea ist. Du hast es damals noch bei Facebook gemacht, wie es in Südkorea ist. Und dieser Gipfel ganz anders aufgenommen wurde, als er hier aufgenommen wurde.
Ja.
Und vielleicht mal dieses Thema, ich meine, das ist so ein bisschen aus den Medien jetzt gerade raus, Nordkorea, das kommt wieder. Vielleicht kannst du da ein bisschen was darüber sagen, weil du hast da viel mehr erlebt und warst da viel näher. Du warst ja quasi richtig, fast richtig dabei zu dieser Zeit.
Fast, ja. Also vielleicht ganz kurz zum Hintergrund dieses einen Jahres. Also ich hatte ja mal ungefähr die letzten 10 Jahre mich sehr stark darauf fokussiert, verschiedene Private Equity Beteiligungen zu managen und
du hast auch mal die Charles Darwin Foundation in Galapagos geleitet.
Korrekt, ja. Ich war mal 3 Jahre lang Sanierungs-CEO von einer wissenschaftlichen Stiftung, habe mal ganz was anderes gemacht, habe 10 Jahre lang viel Erfahrung gesammelt im Bereich Management von Organisationen, Unternehmen. Was auch sehr nützlich ist für die Aktienanalyse. Man kann dann Dinge einfach auch ganz anders einschätzen, wenn man selber schon mal einigermaßen große Organisationen geführt hat. Und hatte dann aber 2017 den Entschluss gefasst, also ich möchte jetzt eigentlich wieder zurückkehren zu meiner eigentlichen Leidenschaft oder Doppelleidenschaft. Das ist Aktien und über Aktien schreiben. Und habe mir dann mal meinen Kalender und auch so meine allgemeinen Verpflichtungen, ich habe mich einfach mal freigeräumt. Und habe gesagt, okay, ich möchte jetzt mal 1 Jahr lang gezielt reisen mit dem Zweck, mir Dinge anzuschauen, die mir unter Investmentaspekten interessant aussehen. Mhm. Nicht unbedingt spezielle Unternehmen, sondern einfach vielleicht auch mal größere Trends, Regionen der Welt, Sonderfälle, Korea, über die man viel liest, wo man aber noch nie war und wo man eben auch mal nachschauen muss, das, was ich denn da überall zu lesen bekomme, stimmt das denn mit der Realität überein oder was gibt es denn da für Aspekte, die man vielleicht noch nicht kennt, die aber investmenttechnisch interessant sein könnten. Und dann habe ich mal spontan die Entscheidung gefasst, okay, ich mache jetzt mal in 12 Monaten, besuche ich mal 12 Länder, immer für mindestens 2 Wochen, so grob jeden Monat 2 Wochen irgendwo hinfahren und dann kann man 2 Wochen wieder was anderes machen. Und habe mir eine Liste zusammengeschrieben von 30 Ländern zuerst. Die habe ich dann so nach und nach unter auf 12 Länder. Und 2 spannende Fälle hast du selber schon genannt. Also zum einen mal Korea. Das war Zufall oder einfach Karma, gutes Glück, dass ich gerade da war, als dann dieser Gipfel stattfand. Der war ja in Singapur, der war nicht in Korea. Aber ich bin eben 1 Woche vor dem Gipfel in Korea angekommen. Und
du warst in Südkorea.
Südkorea, ja, korrekt. In Seoul und habe mich dann in Anführungszeichen, weil ich auch in eine meiner Leidenschaften oder Süchte im Leben ist, die Nachrichten zu verfolgen. Ich bin auch einfach wahnsinnig daran interessiert, was so passiert auf der Welt. Und meine 2 Wochen in Seoul waren dann im Grunde genommen, sahen so aus, dass ich eigentlich 24 Stunden am Tag die Nachrichten verfolgte über verschiedene Kanäle. Und zu bestimmten Uhrzeiten habe ich halt eben die europäischen Nachrichten über Korea gelesen. Dann irgendwann wachte Amerika auf und dann las man, was die jetzt gerade berichteten. Es gab in Seoul auch 2 englischsprachige Tageszeitungen, über die man so den Expat-Blick aus lokaler Perspektive natürlich auch wieder mit amerikanischen angehauchten Tendenzen verfolgen konnte. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann hab auch die Presse aus Singapur gelesen und aus Japan und habe das alles mal über 2 Wochen lang so zu einem großen Bild zusammengefügt und mir versucht, ein tieferes Verständnis geben zu lassen und war dann auch an der Grenze zu Nordkorea, habe natürlich die ganzen Sachen da so mitgenommen, die man eben dort so macht. Und muss sagen, es war ein absolutes Lehrbeispiel, wo man fast eigentlich mal, ich müsste da mal einen Artikel oder ein Buchkapitel oder einen Artikel drüber schreiben, wo man sieht, was einem eigentlich entgeht, wenn man zum Beispiel nur eine Tageszeitung liest. Ja, ich will jetzt gar nicht mal darüber urteilen, welche Zeitung die beste ist, aber es ist einfach objektiv so, dass man überall nur einen Ausschnitt der Realität bekommt. Überall sitzen Menschen, die ihre eigenen Meinungen haben, ihre eigenen Vorzüge, die vielleicht auch nicht die Zeit haben oder die Ausbildung, um sich mit diesem schnell heraufgekommenen Thema jetzt im Detail auseinanderzusetzen. Und das führt dann wieder zurück zur Börse. Ich muss sagen, dass ich damals schon selbst im Vorfeld des eigentlichen Gipfels eine relativ andere und viel positivere Meinung über diese Veränderungen dort bekam, als das, was man eben in den, in Anführungszeichen, deutschen Leitmedien, ohne jetzt über die herziehen zu wollen, so zu lesen bekam. Und ich fand zum Beispiel auch eine Aktie in Korea, die zugegebenermaßen wirklich echt exotisch war und auch schwierig zu handeln. Aber das war eine Gesellschaft, die hatte früher ihr Geschäft in Nordkorea, hat es dann im Zuge dieser ganzen politischen Konflikte mal verloren. Und da ging es eben um die Frage, ob die irgendwann ihr Geschäft wieder neu beleben können. Und die Aktie war dann zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen ein Spielball der Spekulationen. Aber da habe ich eben schon damals gesagt und auch darüber geschrieben, dass wenn man auf Nordkorea setzen will oder darauf sollte man meines Erachtens setzen, wenn man das im Depot haben will, dann ist es die Aktie und die entwickelte sich dann auch sehr gut. Und dann hat auch...
Wie heißt die Aktie?
Hyundai Asan. Das ist eine Tochtergesellschaft des weitverzweigten Hyundai-Konzerns. Und in der Hyundai Asan, A-S-A-N, steckt eben in Anführungszeichen das Nordkorea-Geschäft drin. Und die bekamen dann auch vom Diktator persönlich nach dem Gipfel die Erlaubnis, das alte Geschäft wieder neu aufzunehmen. Die führten eine Kapitalerhöhung durch. Dann ist jetzt neulich die Aktie wieder zurückgekommen, weil der zweite Gipfel mit Trump war ja in Anführungszeichen kein Erfolg, wobei auch das wieder relativ ist, weil natürlich wird in solche Verhandlungen hart gepokert und dann steht halt auch mal jeder auf und sagt, wir gehen jetzt nach Hause und es ist alles vorbei. Gestern Abend kam ja die Nachricht, dass jetzt der dritte Gipfel wieder anberaumt wird. Es war völlig klar, dass die wieder zusammenkommen. So wird halt verhandelt. Und das ganze Thema Nordkorea bleibt meines Erachtens interessant. Also das ist jetzt nicht das Nummer 1 Investmentthema auf der Welt, aber da gibt es meines Erachtens in den kommenden Jahren auch Geld zu verdienen. Die Entwicklung ist da meines Erachtens kaum aufzuhalten.
Spannend ist ja auch, weil du das gerade sagst, ich habe damals das, was du geschrieben hast, immer gelesen jeden Tag und habe auch noch ein paar andere Sachen angeschaut und einfach auch mal, wenn man sich den, damals war es ja auch, wer jetzt, wir sind ja dann auch mehr long unterwegs in den amerikanischen Märkten. Und damals war es ja so, dass man immer so diese Angst hatte, passiert da jetzt was und wie geht es da jetzt aus? Und wenn man aber zum Beispiel auf den Index in Südkorea geschaut hat, auf den Kospi, der ist steil nach oben marschiert, da war überhaupt nichts, dass man sagen konnte, da wäre irgendwie Angst gewesen. Und dann denkt man ja immer, okay, die Jungs sitzen direkt dran, wenn die keine Angst haben, warum sollen wir in Amerika Angst genau. haben oder wir hier in Europa Angst haben? Das heißt, wir sind damals long geblieben und das war auch eine gute Sache damals.
Genau, und da kann ich eigentlich noch einen Aspekt beifügen. Es war zum einen, der Aktienindex ging nach oben. Und wenn man in der Woche vor dem Gipfel dort war, man sah in den Zeitungen, im Fernsehen, in den lokalen Medien und wenn man so ein bisschen mit den Leuten sprach, war deutlich, dass sich in dieser Woche schon jeder damit beschäftigte, wie können wir denn Geschäft in Nordkorea machen. Da wurde fest davon ausgegangen, dass früher oder später mit Auf und Ab in den Verhandlungen wird Nordkorea wirtschaftlich geöffnet und man muss sich da jetzt positionieren. Und da hatte keiner Angst davor, dass wir irgendwie am nächsten Dienstag in den Luftschutzbunker laufen müssen, sondern da ging es nur darum, wie machen wir hier Geschäft. Und diese lokale Einschätzung so direkt zu sehen und zu erleben, das war beeindruckend und deckt sich ja mit dem, was du gerade mit dem Aktienindex beschrieben hast. Und da liegen immer wieder Chancen. Man muss sich einfach die Welt anschauen.
Okay. Zum Schluss dieses Gesprächs will ich auf ein aktuelles Projekt von dir eingehen. Und zwar, du hast eine Webseite, die heißt Undervalued Shares, undervalued-shares.com. Und diese Webseite, die gibt es ja schon länger, aber die war ein bisschen ruhig. Und jetzt hast du die vor einigen Monaten wieder aktiviert. Hast du auch schon die ersten sehr, sehr spannenden Analysen eingestellt. Wir werden auch im nächsten Video über eine dieser Analysen ein bisschen genauer sprechen. Und jetzt gleich mal an der Stelle für alle, die jetzt sagen, oh, jetzt kommt die Werbung, der Pitch für den Börsenbrief. Ich habe selber noch mal im Vorfeld gefragt, weil wir haben sie in der Firma natürlich abonniert, als es wieder ging. Und ich war dann ganz erstaunt, was es kostet. Also deswegen sagst du noch mal, was kostet da eine Mitgliedschaft im Jahr?
$49.
$49 im Jahr. Ja, also bei mir kriegt er nichts für $49 im Jahr. Also deswegen, das ist wirklich jetzt nichts, wo einer sich Sorgen machen müsste. Aber erzähl mal, da geht es ja wirklich auch so darum, dass du deine Leidenschaft des Schreibens und der Börse so ein bisschen zusammenbringen kannst. Was passiert auf dieser Webseite? Was kann man da erwarten?
Ja, korrekt. Also ich habe die Seite buchstäblich wieder entstaubt und nach einigen Jahren, in denen ich wenig Zeit hatte, um zu schreiben, habe ich die jetzt neu aktiviert. Ich habe immer zwei Leidenschaften gehabt. Zum einen, Leute neu an die Börse heranzuführen, insbesondere auch meine Generation, wo jetzt in Anführungszeichen bei den meisten Leuten das Einkommen und Ersparnis da, aber für viele Leute ist einfach das Bewusstsein für die Aktie noch nicht da oder es ist ein Buch mit 7 Siegeln, sie wissen nicht, wo sie anfangen sollen, haben vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht. Und ich war immer großer Freund davon, über Investments zu schreiben, die relativ gut nachvollziehbar sind, vielleicht bekannte Marken, leicht nachvollziehbare Geschäftsfelder, idealerweise auch große Firmen, sodass dann liquider Aktienhandel ist und man nicht mit irgendwelchen Nebenwerten dann in der Illiquidität stecken bleibt. Und zum anderen habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man in einer Form über Aktien schreibt, die den Leuten auch außerhalb des eigentlichen Aktienwesens noch ein paar Neuigkeiten vermittelt und wo sie was lernen können, wo sie ein bisschen unterhalten werden. Und das ist natürlich der Brücke zum Reisen ist da immer sehr nützlich. Dann kann man da viel größere Kreise ansprechen. Und zum anderen ist es so, dass ich halt eben gerne auch über die Investments, die ich selber mache, etwas schreibe, das dann publiziert wird, weil man steht dann unter dem Druck, seine Gedanken so zu ordnen, dass man am Ende wirklich auch einen überzeugenden Investment Case hat. Und es passiert natürlich auch, dass man anfängt, eine Studie zu schreiben und nach der Hälfte sagt man, das funktioniert nicht, das wandert jetzt in Müll, ich investiere da nicht. Und ich baue da jetzt gerade wieder eine Community auf. Und ich habe zum einen eine wöchentliche Kolumne, die kann jeder lesen, da kann man mich so ein bisschen kennenlernen. Aber dann die umfangreichen Studien, die ich da bringe, die sind eben einer Mitgliedschaft vorbehalten. Und da habe ich gar nicht mal unbedingt vielleicht primär als kommerzielles Projekt, sondern eher auch als Filter, habe ich eben mal diese $49 pro Jahr vorgeschaltet. Da hat sich mittlerweile eine sehr interessante Community zusammengefunden. Also ich habe das gerade erst angefangen, habe noch gar nicht groß irgendwie das beworben. Du bist quasi so der Erste, mit dem ich darüber spreche. Und wir haben schon 200 Mitglieder, die da dabei sind, die ihrerseits auch wieder hochinteressante Ideen teilweise beitragen. Ich werde dann auch mal Leser-Events wieder organisieren. Die kosten dann natürlich mehr, um da nochmal das letzte Mal auf den Preis zu sprechen zu kommen. Und die Seite hat einen erfreulich guten Start hingelegt. Macht mir sehr viel Spaß. Ich habe mich jetzt wieder frei gemacht, um mich voll aufs Schreiben zu konzentrieren. Also da kommen jetzt 10 oder 12 Studien pro Jahr. Und wie gesagt, es werden immer Fälle sein, die man nachvollziehen kann, die neue Aspekte in die Diskussion über diese Aktien bringen. Also es sind teilweise bekannte Aktien, aber mit neuen Aspekten. Oder es sind eben auch insbesondere immer wieder mal Aktien, von denen noch keiner vorher was gehört hat, in Anführungszeichen, die aber keine verschwindend geringen Nebenwerte sind. Also ich möchte einfach auch immer mal neue Ideen in den Umlauf bringen.
Vielleicht auch mal, um das mal mit zu erwähnen, du hast jetzt 3 Stück, die jetzt drin sind. Das ist, können wir ja sagen, welches
gehört. Absolut, ja.
Das ist die Gazprom, das ist die Porsche und dann ist jetzt ein Wert aus Israel, die
Delek Group.
Und vom Umfang her, die sind, also die Delek, gerade die letzte, ich habe das gesehen, die ist jetzt online, habe gesagt, okay, liest du jetzt schnell mal durch und liest dann, glaube ich, 132 Seiten.
104.
104 Seiten, also das ist auch, das ist wirklich auch, das ist nicht nur mal schnell auf 5 Seiten irgendwie was zusammenkopiert, sondern da geht es schon tief rein, aber so, dass es halt auch jeder versteht. Ne? Also man muss jetzt keine Bilanz lesen können oder sonst irgendwas, sondern toll gemacht. Also ich bin ein Riesenfan. Und deswegen, ich kann es wirklich nur empfehlen, das zu machen. Und die 49 Euro, da kriegt ihr 2 Bücher dafür oder hier diesen guten Content. Und also ich wünsche da viel, viel Erfolg auch in diesem Projekt. Wir werden dafür Werbung machen, weil ich es einfach wirklich toll finde, weil es echt eine coole Sache ist.
Freut mich sehr.
Okay. Lieber Sven, ich könnte jetzt noch 3 Stunden so mit dir weiterreden. Aber wir machen an der Stelle den ersten Break. Machen hier Schluss und es gibt auch noch ein weiteres Video. Und zwar, wir werden jetzt mal eine dieser Studien, die da drin sind, ein bisschen uns näher anschauen, beziehungsweise das, über was du berichtest. Denn ihr kennt unsere Luxus-Serienfolge in diesem Jahr und wir haben unter anderem auch schon über Luxus-Autos gesprochen. Und ja, da fehlt ja einer, nämlich Porsche. Und wir sprechen über Porsche. Das dann aber im nächsten Video. An dieser Stelle erstmal vielen Dank, dass du da warst.
Herzlichen Dank.
Danke, dass ihr zugeschaut habt, beziehungsweise im Podcast zugehört habt. Alle Links von dir, die es so gibt. Auf Facebook bist du nicht mehr, du hast dich bei Facebook abgemeldet.
Bei Facebook habe ich mich abgemeldet, ich fokussiere mich vollständig auf meinen Blog und der heißt, wie gesagt, undervaluedshares.com, mit oder ohne Bindestrich.
Ich habe beide Domains. Wir machen den Link unten rein und ich mache euch nochmal die alten Bücher unten rein, den Link kann man immer noch lesen. Als ich es gestern nochmal durchgeblättert, du hast damals zum Beispiel, das ist ja wirklich lang her, deutsche Wohnunternehmen empfohlen.
Ja.
Ewig lang her und guckt mal nach, wie in den letzten 10 Jahren wie sich die entwickelt haben.
Ja.
Und es ist immer noch, ich finde es deswegen noch spannend, das zu lesen heutzutage, weil wenn man sieht, wie sich was entwickelt hat, wie man darauf gekommen ist, also was waren die Gründe, um darauf zu kommen.
Und dann das andere ist ja noch, wenn du dich da mal zurückbesinnst, wie negativ die Stimmung damals bei vielen war, hier in Deutschland gegen deutsche Immobilien. Mhm. Das war ja ein Langweiler-Thema, da wollte man ja nicht und ach, das wird ja nie was, hier mietet ja jeder
da
nur.
Da hat ja die Politik sogar noch Immobilien in Berlin verkauft.
Ja.
Okay. Ja. Nein, also wirklich, wenn ihr die Bücher irgendwo, könnt ihr auch bei Amazon bestimmt noch irgendwo günstig schießen oder so, dann holt ihr euch, das ist echt, macht Spaß, kann man auch mal so jetzt, wenn der Sommer schön wird, mal irgendwo lesen, also tolle Sache. Lieber Sven, wir sehen uns wieder im nächsten Video.
Besten Dank.
Euch danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.
Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du hier gehört hast, dann war dies nur ein erster kleiner Einblick. Willst du wissen, ob auch du ein erfolgreicher Investor werden kannst? Dann besuche jetzt www.optionsstrategien.com/ Termin und vereinbare noch heute einen Termin. In diesem 30-minütigen, absolut kostenlosen Termin wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, wie du starten kannst und wenn du schon an der Börse bist, wie du endlich langfristig Geld verdienen kannst. Bitte vergiss den folgenden Punkt nicht. Um erfolgreich an der Börse zu werden, brauchst du einen Mentor, der dir zeigt, welche Schritte du tun musst, um dauerhaft Geld an der Börse zu verdienen. Wir haben schon tausenden Menschen gezeigt, wie man die Börsen zur Erzielung eines regelmäßigen Einkommens nutzen kann. Und du kannst der Nächste sein. Geh jetzt auf www.optionsstrategien.com/termin und vereinbare noch heute deinen persönlichen Termin.